Ja, eine wunderschöne guten Morgen. Es freut mich sehr, heute Morgen bei euch und mit euch zu sein und am Wort zu dienen. Und ich dachte, ja, was soll ich schon Anfang dieses Jahres schon mit euch durchnehmen? Und ja, am Anfang des Jahres, wir blicken nach vorne und nein, wir werden heute nicht nach vorne blicken, keine Angst. Aber trotzdem, in dem Blick nach vorne müssen wir einsehen, wir sind berufen in dieser Welt, Licht und Salz zu sein. Licht und Salz, wie er es ja schon erwähnt, das heißt Salz, unsere Wörter sollen gesalzt sein, das heißt feinfühlig, mit Weisheit und so weiter. Aber wir sind berufen in dieser Welt, Licht und Salz zu sein, aber diese Licht und Salz können wir nicht durch eigene Kraft. Es geht gar nicht. Viele von uns probieren vielleicht, auch Christen probieren, aus eigener Kraft etwas zu leisten. Sie meinen, sie müssen, und sie haben recht, sie müssen vor Gott richtig stehen. Aber durch eigene Kraft wollen sie diesen Kampf bestehen. Und sie vergessen, Gott hat ihnen was gegeben, um den Kampf zu bestehen. Und wir müssen eins vor Augen haben, wir sind in einem Kampf als wiedergeborene Christen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Kampf persönlich täglich erfährt in eurem Leben, ob ihr es erlebt, wie ihr es erlebt. Aber ein Christ, wo gar kein Kämpfer hat, ja, da habe ich schon mal ein Fragezeichen. Warum nicht? Warum hast du keine Kämpfe? Bist du so perfekt, dass du keine Kämpfe hast? Ja, ich glaube nicht. Ja. Ich glaube, wir verstehen uns. Aber Kämpfe gehören zu christlichem Leben. Und wenn man über Kampf redet, es gibt einen Mann, der imponiert mich immer wieder im Wort Gottes, das ist ein Josua. Josua war ein enger Begleiter von Mose, hat vieles gelernt von Mose. Er ist einer, der sich nicht irren lassen hat, trotz Umständen, die nicht einfach waren. Es waren 12 Kundschafter im Land Israel. Land Kanaan damals. 12 gingen hin, 12 kamen zurück. 10 kamen mit sogenannte Hiobsbotschafter. Ein gutes Land, der aber unmöglich ist zu bekämpfen. Das sind Menschen, die sind groß. Das sind Städte, die sind mit Mauern. Dieses Land können wir nicht besiegen, wir Israeliten. Und dann kommt ein Josua und Kaleb. Und wie gesagt, sie sehen nicht der halb leere Glas, sondern der halb volle Glas. Sie sehen ein fruchtbares Land. Sie sehen ein Land, das Gott ihnen verheißen hat. Ein Land, das Milch und Honig fließt, hat Gott verheißen. Und dies haben sie vor Auge. Sie haben einen großen Gott vor Auge, der sie in dieses Land hineinführen wird. Und trotz Widerstand von 10, vom Volk, sie bleiben standhaft. Standhaft. So dass schlussendlich nur Josua und Kaleb, die aus der alten Generation in das Land Kanaan hineinkommen durften. Aber zu Josua sagt Gott in Josua Kapitel 1, Vers 9, lass uns texthalber auch Vers 8 lesen. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Und jetzt kommt es. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein solltest? Also Gott gebietet ihm. Gott gibt ihm ein Gebot. Sei stark und mutig. Und dieses Gebot gilt auch uns alle. Stark und mutig zu sein. Stark und mutig, wenn es um dies geht. Um diese einzige wahre Hoffnung, der in uns ist. Stark und mutig, dies zu bezeugen. Stark und mutig, dies in jeder Lebenssituation bewusst zu leben. Und heute möchte ich mit uns ein wenig hineinblicken in Epheser Kapitel 6. Wir werden nicht alles heute anschauen können. Es geht da um die Waffenrüstung Gottes. Wir werden nur einen Teil durchnehmen. Und nächste und übernächste Mal werde man dann die anderen Teile dieses Texts sehen. Aber wir wollen den ersten Teil von Epheser Kapitel 6, Die Verse 10 bis 13 werden wir heute probieren durchzunehmen, aber texthalber lese ich Kapitel 6, die Verse 10 bis und mit Vers 17. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welcher das Wort Gottes ist. Und noch Vers 18 dazu, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Er schließt diesen ganzen Text, also diesen ganzen Abschnitt mit dieser, wahrscheinlich das Wichtigste überhaupt. Das Wichtigste überhaupt ist eine ständige Beziehung mit Gott. Und wo zeigt sich unsere Beziehung mit Gott? Natürlich im Wortlesen, in Gemeinschaft unter Gleichgesinnten, in der Gemeinde. Aber wo zeigt sich unsere Abhängigkeit von Gott wirklich? Im Gebet. Im Gebet. Kommunikation mit Gott. Reden mit Gott. Es ist der Ort, wo Gott schlussendlich auch zu dir reden wird. Natürlich immer in der Abhängigkeit vom Wort Gottes. Aber das gesamte Waffenrüstung, alles, was wir heute noch durchnehmen werden, ist alles zwecklos und kraftlos und sinnlos ohne diese intensive Beziehung mit Gott. Und diese Beziehung zeigt sich und wird gelebt durch Gebet. Das Gebet ist ein wichtiger Bestandteil der geistlichen Leben. Wichtiger Bestandteil von Gemeindeleben. Wir sind abhängig und wir bleiben abhängig. Wir haben den Text Epheser 6 gelesen. Der Epheserbrief ist ein faszinierender Brief. Kapitel 1 bis 3 macht Paulus eins groß, unsere Stellung, also Stellung des Gläubigen in der Gnade oder durch Gnade. Das sehen wir auch im Römerbrief. Aber Epheserbrief Kapitel 1 bis 3 zeigt, wie Juden und Heiden eins werden durch Jesus Christus, wo es auf einmal keinen Unterschied mehr gibt, wo der Zaun nicht mehr da ist, wo uns getrennt hat voneinander. Und durch Christus sind wir eins. Das ist Kapitel 1 bis 3. Und dann Kapitel 4 bis Kapitel 6 macht Paulus oder eins groß und er gibt da über 40 imperative Befehle, wie ein Christ leben sollte. Und in unserem Text, was ein Christ wahrnehmen sollte für sein geistliches Leben, wenn man wirklich ein wiedergeborener Christ ist. Und da macht er der Wandel und der Dienst des Gläubigen groß. Der Wandel und der Kampf des geisterfüllten Gläubigen. Und ja, Geschwister, wir befinden uns in einem Kampf. Wir befinden uns in einem Kampf. Wir werden gerade noch sehen, dass jeder einzelne von uns schlussendlich in diesem Kampf befindet. Wir sehen in unserem Text, die Verse 1 bis 18 haben wir ja gelesen, erstmal die Kraft zum Kampf, der Feind, gegen den wir kämpfen. Und wir sehen, dass sie nicht Menschen, Gott benutzt Menschen, der Teufel benutzt aber auch Menschen. Aber schlussendlich geht es um finstere Mächte, die ein Ziel haben, uns zu zerstören und vernichten und uns wegzureißen von Gott. Und dann Der dritte Gedanke wäre dann diese Bereitschaft zu Kampf. Und dann die vierte, die Waffenrüstung selbst. Heute werden wir nicht zu der Waffenrüstung kommen. Aber wir wollen die ersten Punkte mal anschauen. Erstmal die Kraft zum Kampf. Jeder geisterfüllte Gläubige erfährt schon bald, dass das christliche Leben Kampf bedeutet. Ja, wenn jemand zu Glaube kommt, müssen wir ihm auch genau dies groß machen. Du bist Christ geworden. Es wird nicht immer einfach. Aber, und diese Arbeit ist wichtig, es wird nicht immer einfach. Es wird ein Kampf sein. Und es gibt kein Sieg ohne Kampf. Aber für Christen gibt es keinen Kampf ohne Sieg. Der Christ ist ein Sieger. Und umso mehr, wenn er durch dies kämpft, was Gott ihm gegeben hat. Wenn du in Christus bleibst, wirst du diesen Sieg im Alltag bewusst erfahren. Also, es wird ein Kampf, aber nicht ein Kampf ohne Sieg. Wenn die weltlichen Mächte kämpfen, wir sehen Kriege und Kriegsgeschrei weltweit, man weiß ja nicht, wer schlussendlich gewinnen wird. Aber wir wissen, der Kampf ist sein und er ist der Sieger. Und wir sind auf dieser Seite. Wir gehen nicht in den Kampf mit dem Risiko zu verlieren, eine Niederlage einzustecken, sondern wir werden diesen Kampf gewinnen. Und es steht, nochmal Vers 10, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Seid stark in dem Herrn. Und das ist der Schlüsselpunkt. Oft probieren wir, durch eigene Kraft zu kämpfen. Aber das ist ein Befehl, wo wir da sehen. Seid stark. Seid stark, jeder einzelne von uns. Aber wie? In dem Herrn. Und in der Macht seiner Stärke. Also wir haben etwas, das nicht nach menschlicher Art und Weise ist, nicht nach weltlicher Art und Weise ist, sondern es ist dies, was Gott uns gibt, ja schlussendlich die Waffenrüstung, es ist eine göttliche Waffenrüstung, durch den wir siegen werden. Aber wir müssen erkennen, der Herr ist es, der es uns gibt. Und nochmal gehen wir mal zum letzten Punkt, das Gebet. Wenn wir nicht beten, reden wir nicht mit Gott. Und ohne Kommunikation, was geschieht oft? Missverständnisse. Ja, jeder, der verheiratet ist, weiß, wie das ist oft. Ja, man meinte, der andere wollte es so, man hat mit der anderen nicht geredet und man macht es anders, als der andere es erwartet hat. Und ja, auf einmal kommt ein Konflikt und dann kommuniziert man miteinander. Ja, hättest du doch etwas gesagt. Ja. Das kennen wir vielleicht zwischendurch. Kommunikation ist wichtig. Aber nochmal, diese Kommunikation mit Gott ist Abhängigkeit. Und nehmen wir dies wahr, was Gott uns gegeben hat. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und dieses Prinzip hat sich nicht verändert durch das gesamte Wort Gottes. Wenn wir lesen in Sacharja 4, Vers 6, und das gilt auch heute für Israel. Israel befindet sich in einem Kampf, in kriegerischer Auseinandersetzung. Aber wir müssen eins vor Auge haben und das dürfen wir nicht vergessen. Der Sieg wird Israel erst dann sein, wenn sie dem anschauen, den sie durchbohrt haben. Das dürfen wir nicht vergessen. Und darum unser Kampf, auch was Israel angeht, ist immer ein geistlicher Kampf. Gott sagt, Sacharja 4, Vers 6, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Herrscher. Ja, ihr kennt das vielleicht auch in Hebräisch, es gibt ein bekanntes Lied, Lobe Chayil Velobe Koach Kiim Beruchi. Durch den Geist Gottes. Nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Herrscher. Also wir müssen dies wahrnehmen. den Geist Gottes. In 2. Mose 14, 14, ist ganz einfach zu erinnern, 14, 14, einfach das 2. Mose noch dazu, ja. Da steht ein wunderbarer Vers. Das Volk Israel steht vor dem Meer, hinter ihnen die Ägypter, und es sieht hoffnungslos aus, menschlich gesehen. Und was sagt Gott Israel? So wunderbar, 2. Mose 14, 14. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Still sein. In Hebräisch stimmt das noch besser. Ha'adon yilachem lachem ve'atem tachari shun. Na gut, still kann man auch sagen, ja. Tachari shun. Ihr werdet ganz ruhig bleiben. Überlässt Gott den Kampf. Überlässt es Gott. Aber was Gott zu überlassen heißt, zu vertrauen. Gott zu vertrauen. Und da kommen wir nochmal zum letzten Gedanke dieses Textes. Du kannst Gott nur vertrauen, wenn du ihn kennst. Kennst du Gott? Kennst du Gott? Und ich glaube, das ist ein Problem, wo wir im Christentum erleben. Diese Erkenntnis von Gott, wer Gott ist, diese Erkenntnis Gottes auch im Alltag, in die kleinsten Dingen, die fällt uns so oft. Die fällt uns auch in unserer Kultur so oft. Weil wir leben in einem Land voller Sicherheiten. Ich glaube, wir sind einer von diesen Ländern, wo der Mensch sehr gut versichert ist. In jeder Hinsicht sind wir versichert, ja. Jetzt kam ein Versicherungsbeamter zu mir nach Hause, mein zukünftiger Schwiegersohn. Und ich habe mit ihm geredet über Versicherungen. Und er hat gesagt, ja, aber hast du diese, hast du jenes und das und dies und dies, da, 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 da. Ich sage, du, also eine Versicherung habe ich, ich vertraue schon mal dem Herrn, ja. Das ist das Wichtigste überhaupt. Aber was machen wir oft? Wir vertrauen so viel Menschliches, dass uns das Gottvertrauen verloren geht. Und die Macht, seine Stärke erleben wir nicht mehr, weil wir so sehr auf Menschliches vertrauen. Wir müssen sehen, das lohnt sich, in die Kirchengeschichte hineinzuschauen. Die Christen, die am meisten bewegt haben, nehmen wir mal eine Hudson Taylor. Es lohnt sich mal, seine Biografie zu lesen. Dieser Kindermissionar, was er erlebte. Und was hatte er wenig gehabt? Finanzen. Wenig Unterstützung von zu Hause. Er musste oft durch viel Not. Aber was hatte er sehr stark gehabt? Eine Berufung Gottes und eine tiefe Überzeugung, dass dieser Dienst von Gott ist. Und er erlebte in seinem Dienst diese Macht, seine Stärke. Weil er war nicht abhängig von Menschen, sondern er blieb abhängig von Gott. Die Macht, seine Stärke. Also wir müssen sehen, Paulus befiehlt es in unserem Text, seid stark in dem Herrn. Wie ein anderer Befehl, wo wir auch in Epheser lesen, werdet voll Geistes. Wir haben den Geist in uns, aber Vollsein vom Geist ist abhängig von uns. Werdet voll Geistes. Genau darum, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und da kommt ein zweiter Befehl, Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Und da benutzt Paulus, das werden wir noch nächstes Mal sehen, ein Bild eines Soldaten. Ein Bild eines römischen Soldaten war ein Bild, der damals sehr bekannt war. Die Soldaten waren allgegenwärtig. Das Römische Reich wurde durchs Schwert aufgestellt und die Soldaten waren gegenwärtig. Also das Bild eines Soldaten war ihnen bekannt. Und dieses Bild eines Soldaten benutzt er und sagt, genauso wie ein Soldat seine gesamte Waffenrüstung wahrnehmen muss, um im Kampf zu bestehen, genau dies gilt auch geistlich für euch. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Ja, wenn jetzt ein Soldat meint, er geht mal in den Kampf, aber er lässt sein Helm zu Hause. Das Helm ist echt mühsam. Ich durfte auch Soldat sein in der Schweizer Armee. Und ja, das können vielleicht die einen auch noch bezeugen. Und etwas, was unlogisch konzipiert wurde in der Schweizer Armee, das war der Helm. Weil den Helm bekommst du, das wird dann angepasst und dann beginnst du mit dem Waffe zu rennen. Und was geschieht? Ja, warst du in der Armee? Nein. Ja, also viel, aber so ist es. Der Helm ist auf einmal da unten und ja, das ist irgendwie eine Falschkonstruktion. Aber wie gesagt, man will den Helm nicht mitnehmen. Was geschieht dann? Ja, man kann sein, dass man den Kampf überlebt. Aber der Helm hat seinen Dienst, sein Ziel. Es langt ein Splitter und du bist tot. Und da, der Kopf ist sehr, wir werden noch sehen, der Helm des Heils. Wir kommen noch dazu, nicht heute, ja. Wie wichtig der Helm ist. Dieses Verständnis des Heils, das Leben im Heil und so weiter. Aber wenn ein Soldat sagt, ich brauche jetzt keinen Helm, ja, ich werde nicht sagen können, sei gesegnet, ja, weil, ja, dann unterstütze ich ja etwas, was nicht gut ist. Und anderer sagt, ich brauche keine Waffe. Ja, es gibt eine Geschichte, einzelne Geschichte von Soldaten, die geweigert haben, Waffe zu tragen. Es gibt eine bekannte Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg, wo tatsächlich ein Soldat viele seiner Kameraden gerettet hat, aber ohne Waffe. Einzelfall, okay? Aber ein Soldat, wo seine Truppe schützen muss, der kann nicht sagen, ich habe jetzt keine Waffe dabei. Das geht gar nicht. Und so auch ein Christ. Du kannst den Kampf bestehen, aber du sollst eigentlich alles wahrnehmen, was Gott dir gegeben hat. Warum? Weil wir uns in einem Kampf befinden. Und jede einzelne, der Teil dieser Waffenrüstung gehört zu christlichem Leben. Du kannst nicht sagen, ich habe das eine mehr und das andere weniger. Nein, du brauchst alles. Ja, nochmal, es kann sein, dass ein Soldat auf dem Front ohne Waffe überleben kann. Aber das ist nicht das Ziel eines Soldaten. Und genauso ist es auch im geistlichen Leben. Du brauchst das gesamte Waffenrüstung. Es steht die ganze Waffenrüstung. Wenn ich jetzt als Soldat meine, ich nehme nur ein Magazin mit, weil ja, so 4, 6 Magazine mitzunehmen, das ist schwer, ja. Und das ist auch belastend beim Gehen und so weiter. Ja, du wirst dann diese eine Magazin 20 Schuss haben, aber was ist danach? Ich hoffe, wir verstehen uns, ja. Also ich bin nicht für Krieg, das sei ferner. Aber dieses Bild benutzt ein Paulus, zum Erklären, wie wichtig es ist, im geistlichen Kampf alles wahrzunehmen, was Gott uns gegeben hat. In Vers 13 kommt nochmal ein Befehl. Sehen wir? Wir sehen, seid stark, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Und Vers 13, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung. Zieht es an. Es ist ein Teil von uns, aber dann ergreifen heißt, es wahrzunehmen. Oder anders gesagt, damit umgehen zu können. Zum Beispiel mit dem Wort Gottes. Auch Verständnisse vom Wort Gottes. Wir haben heute im Christentum, es wird immer stärker momentan, es kommt eine riesige Welle von irreführenden Lehren in die Gemeinde hinein. Es ist fatal, was man heute anfängt zu erleben. Gerade gestern, sollte eigentlich ein ruhiger Tag sein, in der Jugend, da kam auch jemand hinein und der hat richtige Irrlehre hineingebracht, vom Schlimmsten. Und wisst ihr, was das Schlimmste in dieser ganzen Irrlehre war? Es sah alles sehr fromm aus. Und was war das Problem? Es war alles fromm, ohne Bezug zum Wort Gottes. Das Ergreifen heißt, damit umgehen zu können. Es bringt nichts, wenn du eine Waffe in der Hand hast und du kannst damit nicht umgehen. Also wir müssen lernen, damit umzugehen. Wir müssen auch lernen, prüfen. Das kommt dann in der Waffenrüstung. Also nochmal, wir sehen diese drei Befehle. Seid stark, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an und dann deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Also alles wahrzunehmen, was Gott uns gegeben hat. Dreimal befiehlt er.
Und warum das Ganze?
Warum diese ganze Befehle? Seid stark, zieht an, ergreift. Weil ein Feind da ist. Und da kommen wir zum zweiten Punkt, der Feind. Der Feind. Wir müssen uns keine Illusion machen. Der Feind ist da. Ich lese nochmal Vers 11 und 12. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Er beschreibt kurz, Geschwister, der Kampf ist nicht Fleisch, gegen Fleisch und Blut. Das sind andere Mächte, gegen denen wir kämpfen. Oder anders gesagt, die gegen uns kämpfen werden. Wir lesen in 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der Widersacher, der Teufel, wie ein brüllender Löwe. Ein brüllender Löwe ist auf Beute aus. Und er sucht, wer er verschlingen kann. Er sucht unter den Christen, wer er verschlingen kann. Eine Schwachstelle. Oder wenn man in einem geistlichen Schlaf sich befindet. Wenn das Christentum zum Alltag wird. Wenn Sünde in unser Leben hineingekommen ist. Wenn eine gewisse Oberflächlichkeit hineinkommt. All dies wird der Teufel benutzen, um uns vernichten zu wollen. Oder ein anderer Punkt, wenn die Gemeinde nicht mehr aktiv missionarisch ist. Wenn diese frohe Botschaft nicht mehr rausgeht, da freut sich der Teufel. Wir werden auch noch sehen, gestiefelt mit der Bereitschaft zu gehen. Das ist auch ein Teil dieser Waffenrüstung. Der Teufel, er ist listig. Ja, was ist listig? Was ist ein List? Es ist eine Wendung, eine Strategie, ein Manöver, um unser Vertrauen, Glaube, Gemeinschaft, Heil, Sicherheit und Einheit und vieles mehr zu zerstören. Nochmal diese Liste. Das sind Wendungen des Teufels, Strategien des Teufels, Manöver von ihm, um unser was? Vertrauen, Glaube, Gemeinschaft, unsere Heilssicherheit, unsere Sicherheit in Christus, die Einheit, unser Glaube zu zerstören. Und ein List ist oft etwas Trügerisches, weil er sieht am Anfang nicht als List aus. Aber so ist der Teufel. Er kommt als Engel des Lichtes. Ja, ich habe eine positive List mal gelesen. Ich glaube, das habe ich schon mal in der Gemeinde mal erzählt. Aber ich erzähle es trotzdem nochmal. Das war damals im Jahr 1140. Das war unter der Kaiser Konrad III. Und es gibt eine Burg in Deutschland. Und das ist in Weinsberg. Und diese Burg heißt, bitte erschreckt nicht, Weibertreu. Weibertreu. Ja, warum dieser lustige Name? Weibertreu. Ja, der König hat diese Burg belagert. Und wie es halt so ist in Kriegen, das sehen wir jetzt auch in Syrien, ihr müsst verstehen, in Syrien, was heute da geht, ist nicht positiv. Diese ganze Exekution, wo heute stattfindet, sieht ihr in unseren Medien nicht. Aber wer wird umgebracht? Viele, viele Männer. Und so war es auch damals. Der König versprach den Frauen, dass jeder vortragen dürfte, was sie auf ihren Schultern vermöchte. Und die Männer werden umgebracht. Ja, die Frauen waren nicht so dumm. Die Frauen trugen ihre Männer. Sie trugen ihre Männer aus der Burg heraus. Und alle Männer wurden gerettet. Durch ein List. Ja, er hat ihnen ein Versprechen gegeben. Sie nahmen diese Versprechen wahr. Das waren schon kräftige Frauen. Ja, ja. Okay, also ich weiß nicht, ob meine Frau mich tragen konnte. Ja. Aber ja, vielleicht nach langer Belagerung hat man ein bisschen abgenommen. Gut, wie es auch war,
Und so wurden die Männer alle gerettet durch ein List. Das ist jetzt ein positiver List. Aber genau so handelt der Teufel auch. Er gibt uns das Gefühl, es ist alles gut. Wir gehen in etwas hinein und dann geschieht es. Wir merken es nicht und irgendwann ist es dann zu spät. Es ist dann zu spät. Er ist listig. Der Teufel gibt vielleicht das Gefühl, es ist doch nicht so schlimm. Da kommen gewisse Irrlehrer hinein. Sorgen und Probleme wird er hineinbringen. Eine falsche Selbstsicherheit. Wohlstand kann auch zur List werden. Oder jegliche Dinge, die unsere Gemeinde schlussendlich zerstören wollen. Da kommt das Social Media hinein. Ich würde sagen, Geschwister, das ist nicht zu unterschätzen. Ich weiß, die meisten von uns da sind ältere Generationen. Aber was heute durch das Social Media geschieht, unter den Jugendlichen, ist nicht zu unterschätzen. Wie negativ es ist und wie fatal es wird. Es wird fatal auf eine ganze Generation. Noch nie zuvor wurde eine Generation so stark, so intensiv, ständig geprägt, wie durch das Social Media heutzutage. Es gibt keine Tiefe mehr. Es sind kurze Clips. Und ich merke das an der Jugendarbeit. Jugendliche kommen mit Ideen, wo ich frage, von wo habt ihr es? Es kommt vieles aus den Social Media. Was geschieht heute, wenn jemand aus der Gemeinde nicht einverstanden ist mit der Prediger, mit der Ältesten? Was macht er dann? Ganz einfach. Er geht im Internet und sucht sich seinen besten Lieblingsprediger. Und das ist fatal, was da teilweise geschieht. Wisst ihr, wer die schwerste Arbeit in der Gemeinde hat? Das ist der, der regelmäßig predigen muss. Das ist schwerste Arbeit. Warum? Weil er muss auch authentisch sein. Er muss forschen, erkennen. Jemand irgendwo im Internet, der irgendwo vor einem Bildschirm einen Vortrag hält. Ihr kennt ihn nicht. Ihr kennt sein Leben nicht. Ihr wisst gar nicht, ob er die geistliche Qualität erfüllt, welcher Prediger haben muss und so weiter und so fort. Aber jeder meint heute, er kann Prediger werden. Er kann irgendeine Message geben. Er ist jetzt der Beruf und der Prophet Gottes. Und da kommen junge Menschen und die sehen da Wundertaten durch das Internet. Heilungen bis zum geht nicht mehr. Ich habe gestern eine Diskussion mit einem jungen Mann gehabt und da ging es um Heilung. Und er war so überzeugt, ja, aber ich habe diese Heilungen ja im Internet gesehen. Ich sage, was waren das für Heilungen? Alles Hüftprobleme und kurze und längere Beine. Ich sage, ja, stimmt, jetzt wo du es sagst. Das sind Scharlatane, was es da gibt. Aber wir fallen darauf ein. Das andere Thema noch. Also das ist auch so ein Thema, wo wir schnell gefangen sind. Aber der Punkt ist, wir sind schnell gefangen, überzeugt. Und da hat der Teufel Freude. Ja, prüft alles. Aber heute, die junge Generation, und da, wenn ich jetzt jung sage, sage ich auch, sind nicht nur die Jungen. Ein Zug, das sieht man, ist auch keiner, es darf, ist ja auch erlaubt, aber 70% im Zug sitzen vor dem Bildschirm. Und das ist ständige Prägungen. Wir werden geprägt, 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 geprägt. Richtig bombardiert. Und das prägt eine gesamte Gesellschaft. Und so ist der Teufel. Er ist listig. Und wir müssen auf der Hut sein. Wir müssen aufpassen. Er ist listig. Und der Teufel hat Erfolg. Gemeinde werden gespaltet. Es kommen fremde Lehre hinein. Gottesdienst, in dem Jesus nicht mehr im Zentrum ist. Das christliche Wahrheit oder die biblische Wahrheit wird nicht mehr gepredigt oder man tut es verschönern. Man passt es der Welt an. Man passt es dem Weltgeist an. Man redet oft nicht mehr über Sünde. Man redet nicht mehr über klares Verständnis von Gnade und was dies wiederum für unser Alltag heißt. Die Bibel wird weggedacht. Das ist fatal. Und wir müssen sehen, Nochmal, oft sind sogenannte Christen überzeugt, sie handeln im Namen Gottes. So listig ist der Teufel. In Matthäus Kapitel 7, ich würde es gerne öffnen. Matthäus 7, und heute habe ich kein Uhr dabei. Kann jemand mir kurz sagen, was für Zeit es ist? Gleich 11 Uhr, ja, wunderbar. Okay, Matthäus Kapitel 7, da lesen wir, danke. Vers 21. 11, Kapitel 7, Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und jetzt kommt es. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Nochmal, sie stehen vor dem Herrn. Sie sind überzeugt, sie haben im Namen des Herrn gehandelt. So listig ist und war der Teufel. So dass sie vor Gott stehen und sagen, was soll dies Ganze jetzt? Wir sind in deinen Namen gekommen. Wir haben geweissagt oder sogar prophetisch geredet. Ja, wir haben gemeint, wir haben sogar Dämonen ausgetrieben. Und in deinem Namen haben wir viele Wundertaten vollbracht. Und was sagt der Herr? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen oder Übeltäter, steht im Wort Elbefelder. Ihr Gesetzlosen, ihr Übeltäter. Es ist interessant, dass genau dies am Ende dieser wunderbaren Predigt kommt. Diese Warnung. Und ich glaube, diese Verse passen auch zu einer christlichen Endzeitentwicklung, wo seit der 20. Jahrhundert immer stärker und stärker wird. Es kommt etwas hinein, was nicht wirklich im Wort Gottes ist. Der junge Mann, gestern habe ich erklärt, schau, heilt Gott heute noch? Ja. Kann Gott? Ja. Aber schau, Paulus, war er krank? Wurde er geheilt? Nein. Timotheus, der Jünger, Paulus. Paulus hat nicht gesagt, Timotheus, komm schnell zu mir. Sag, ja, komm mal schnell zu mir, ich brauche deine Unterstützung. Aber nicht komm schnell zu mir, damit ich dich heile, ich habe ja die Gabe. Sondern trink ein bisschen Wein. Weil mit deinen Magerproblemen, da solltest du nicht einfach denken, dass es nichts ist. Aber er sagt nicht, ich heile dich jetzt. Also siehe da an Paulus, an Timotheus. Auch sie haben ihre Krankheiten gehabt. Und so sehen wir, auch Heilungen dienen als ein Zeichen, primär. Aber auch heute kann Gott heilen. Darum beten wir für unsere Kranken. Aber Achtung, oft beten wir mit nur einem Gedanke, Heilung. Ist es biblisch? Nicht wirklich. Wir beten, dass sie gesund werden. Aber was sollten wir primär beten? Dass Gott ihnen in dieser Situation was gibt? Kraft. Kraft, es zu überstehen, es zu bestehen. Und vor allem Kraft eins, in dem Ganzen Christus zu sehen. Und in dem Ganzen schlussendlich, das Ganze dient schlussendlich auch zur Herrlichkeit Gottes. Und tatsächlich, viele Kranke, die dies verstanden haben, sie werden zu einem lebendigen Zeugnis. Ein lebendiger Zeugnis. Gott kann. Und das ist dies, was er uns gegeben hat. Aber der Teufel will, dass wir nur auf eins fixiert sind. Auf was? Gesund, 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 gesund. Gesundheit ist auch eine Religion. Stimmt's? Aber die Älteren unter uns wissen, diese Religion funktioniert nicht. Stimmt's? Ja, ich glaube, gesund zu ernähren, warum nicht? Wir haben auch Ärzte, jeden Fall. Das ist alles Weisheit Gottes. Aber können wir diesen Leib retten? Der wird alt. Und er wird immer älter. Und so älter er wird, so schwächer er wird. Aber eins soll nicht älter werden, sondern immer kraftvoll bleiben. Oder schwach werden. Den Geist in uns. Unsere Glaube. Der soll immer stärker und stärker werden. Und da sind die älteren Geschwister so wichtig. Sie erlebten Gott. Und hoffentlich Durch das, was sie erlebt haben, sind sie stärker und stärker geworden, so dass durch ihre Stärke, nicht körperliche Stärke, sondern Glaubensstärke, sie Ermutigung sind für die nächste Generation einer Gemeinde. Darum in der Gemeinde, jung und alt. Ja gut, heißt, meine Zeit ist bald abgelaufen. Der Kampf ist gegen, oh, ganz lieb, ist sogar eine schöne Uhr. Ja. Okay, wir sehen, der Kampf gegen den Teufel. Ja, wer ist es? Gehen wir zurück zu unserem Text, Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Nochmal, unser Nachbar ist nicht unser Feind. Die Mitmenschen draußen sind nicht unsere Feinde. Ja, der Teufel kann sie benutzen. Aber der Kampf ist gegen Mächte des unsichtbaren Welts. Es steht Fürstentümer, Gewalten und Weltbeherrscher. So werden sie beschrieben. Fürstentümer, sie haben Würde und Macht, die ihnen von Gott gegeben worden ist. Da reden wir ja über Dämonen und Engelwelt. Der Teufel, von Gott geschaffen. Das lesen wir in Jesaja 14, Ezekiel 28. Wenn ich Zeit habe, werden wir es jetzt nicht sehen. Wie heißt der Teufel in Latein? Lucifer. Was heißt das? Der Morgenstern. In der Offenbarung der gleiche Begriff wird auch für Jesus benutzt. Er war eine Cherub, ein schützender Cherub, von Gott vollkommen geschaffen. Vollkommenheit heißt aber nicht, dass man nicht fallen kann. Weil was geschieht im Teufel? Siehe nochmal Jesaja 14, 16, 28. Er will gleich sein wie Gott. Und in Offenbarung 12, wenn man es richtig versteht, mit ihm ist ein Drittel der Engelwelt gefallen. Ein Drittel der Engelwelt ist mit ihm gefallen. Das sind Fürstentümer. Macht, sie haben Macht, der sie von Gott bekommen haben. Aber sie dürfen diese Macht nur so lange benutzen, wie Gott es ihnen erlaubt. Aber sie sind Fürstentümer des unsichtbaren Welt. Und dann beschreibt er Gewalten. Sie haben Macht, aber nur so viel, wie ihnen von Gott gegeben wurde. Das Wort Gewalt im Griechisch bedeutet jeweils eine delegierte Macht. Das heißt, so viel wie ihnen von Gott gegeben wurde. Das ist ganz wichtig. Wir dürfen den Teufel nicht unterschätzen. Aber was dürfen wir auch nicht? Überschätzen. Nicht denken, er ist übermächtig. Weil jeder einzelne von uns, der ein wiedergeborener Christ ist, in ihm ist etwas mächtiger als der Teufel selbst. Der einer der mächtigsten Fürstentümer ist. Der Heilige Gottes Geist in dir. Gottes Geist in dir. Gottes Geist in uns. Und darum sagt Paulus, werdet voll Geistes. Seid stark in dem Herrn. Zieht die ganze Waffenrüstung. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung. Alles durch ihn und für ihn. Wir sind mächtiger. Aber wir können ihn auch unterschätzen. Gleichgültig in den Tag hineinzugehen. Ich weiß nicht, wie du deinen Tag beginnst, aber erkenne eins, der Teufel, seine Fürstentümer, Gewalten und Weltbeherrscher, sie werden alles daran setzen, um dich angreifen zu wollen. Und nochmal, listig, als Engel des Lichtes werden sie kommen, als etwas Offenbaren. Eine der größten List des Teufels in den letzten paar Jahrzehnten ist der Regenbogenfahne. Der Regenbogenfahne, der Regenbogen von Gott geschaffen. Es wird in der Bibel nicht nur Regenbogen genannt, sondern Bogen Gottes. Ein Bogen Gottes, ein göttliches Symbol des Friedens und der Bund mit den Menschen. Und dieses Symbol, der Gott den Menschen gab, wird benutzt für etwas Teuflisches. Aber es heißt immer noch Friedensfahne. Toleranz. Und auf einmal kommt diese LGBTQ und weiß ich was alles noch dazu kommt, hinein. Und wir dürfen das nicht unterschätzen. Und wir müssen sehen, wenn es in der gewissen westlichen Länder heute einen starken Gegenwind gibt, zum Beispiel in den USA. In Europa gibt es keinen Gegenwind. Es gibt Christen, die dagegen sind. Es gibt Menschen, die dagegen denken. Aber du hörst kaum Politiker, große Politiker, die bereit sind, dagegen zu gehen. Es gibt immer wieder mal einen Lichtstrahl, auch in unserer Politik. Aber Europa im Großen und Ganzen hat diese LGBTQ als ein Lebensmotto. Und da sehen wir den Teufel. Und das Tragische, ich war jetzt in Kanada und neben der Gemeinde, wo ich war, war noch eine Gemeinde. Und das Haupt, das war ein großer LGBTQ-Fahne, eigentlich ein Regenbogenzeichen. Und der Punkt, jeder ist willkommen. Das ist der List. Weil wir sagen ja auch, jeder ist willkommen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Aber der Verständnis dahinter ist ganz ein anderer. Und das ist der List. Und diese List kommt in die Gemeinde hinein. Also ich hoffe, wir verstehen, wo ich hin will. Der Teufel ist listig. Er will nicht gerade mit einer Waffe gegen dich gehen. Aber langsam, als Engel des Lichtes, wird er kommen, um dich vernichten zu wollen. Und deshalb heißt es für uns was? Ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes an. Das Gesamte. Weil der Teufel mächtig ist und er ist nicht alleine. Es ist ein ganzer Fürst, viele Fürstentümer und Gewalte, wo hinter und mit ihm stehen. Wir können das noch viel tiefer hineinschauen. Wir können im Buch Daniel gehen zum Beispiel. Das Macht des Gebets gegenüber das unsichtbare Welt. Das sehen wir bei Daniel so klar, Daniel kann wieder sehen. Sein Kampf im Gebet und was im unsichtbaren Welt so alles geschieht. Dass wir heute Morgen zusammengekommen sind, ist nicht der Wille des Teufels. Die Gemeinde gehört zusammen. Ich möchte noch mal zusammenfassen. Wir sind in einem Kampf. Und dieser Kampf gilt eins. Seid stark. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Aber seid stark heißt, sag in dem Herrn. Das, was der Herr dir gibt. Nicht Fitnessraum. Meine Neffe, der macht gern Fitness. Und der ist auch eine richtige Kiste geworden. Ja, ja, wie soll ich das nennen? Er ist richtig... Ja, richtig breit, ja. Und jedes Mal, wenn ich sehe, sage ich ihm, du weißt, nicht nur Bodybuilding, sondern auch Soulbuilding. Deine Seele muss auch wachsen. Sage, ja, 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 jetzt, wo ich mich sitze, sage ich das schon vorher. Ja, er weiß, dass der Spruch kommen wird. Aber das ist wichtig. Die Seele, den Geist. Wir müssen viel mehr im Glauben wachsen. Das ist so wichtig auch für die junge Generation. Stark in dem Herrn. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Ergreift die ganze Waffenrüstung. Zieht es und ergreift es. Es soll ein Teil von uns sein. Und damit es ein Teil von uns sein, müssen wir trainiert werden. Ein Soldat muss trainiert werden, damit er mit den Waffen umgehen kann. Und ergreift es. Ergreift, damit ihr bereit seid, wenn der Angriff kommt. Und er wird kommen. Nächstes Mal werden wir probieren, einen Teil dieser Waffenrüstung durchzunehmen. Das nächste Mal, wenn ich in Bern bin, ja. Das wird dann ja, irgendwann sein. Okay, aber jetzt ist wichtig zu sehen, wenn wir jetzt die Waffenrüstung noch nicht ganz durchgenommen haben, ist etwas geschehen, was dem Teufel alle Kraft weggenommen hat. Und das ist der Tod Jesu Christi. Der Tod Jesu Christi. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt zum Abendmahl gehen. Uns erinnern, bewusst erinnern, was damals vor 2000 Jahren ungefähr geschah. Was aber heute noch seine Gültigkeit hat. Es ist dies, was uns erinnern soll. Und diese Erinnerung an dies, was geschah, weil der Preis war groß. Das dürfen wir nicht vergessen. Der Preis war groß. Gott, der Vater, opferte seinen Sohn, weil er dich und mich erretten wollte. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht. Aber genau darum sollten wir erinnert werden, um dies wahrzunehmen, was Gott uns gegeben hat. oder besser gesagt wahrzunehmen, was es Gott gekostet hat, damit wir ewig eine Beziehung haben können mit ihm. Er hat seinen Sohn geopfert, damit wir leben können. Und weil er seinen Sohn geopfert hat, und er ist auch verstanden und ist zu Rechte des Vaters, haben wir was? Sicherheit. Einmal bei ihm zu sein. Bei ihm zu sein. Und wir sind durch Gnade errettet worden. Und in dieser Gnade sollten wir bleiben, fest bleiben. Und darum diese Erinnerung. Diese Frage an uns. Bist du fest? Bleibst du dran? Bleibst du in diesem Kampf bis zu dem Tag, wo du einmal bei ihm sein wirst? Wo du ihn anschauen wirst? Bleibst du dran? Deshalb, wir brauchen diese Erinnerung. Und wir lesen, diesen Text, wir handhaben das immer zu lesen, 1. Korinther 11. Da lesen wir, wie Paulus auch die Gemeinde in Korinth warnt, Vers 27, wer also unwürdig dieses Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Also dieses Mahl des Herrn ist ein Mahl für wen? Für wiedergeborene Christen. Und das müssen wir auch vor Auge haben. Weil du in einem Kampf bist, kann auch sein, dass du mal fällst. Dass du durch Anfechtungen gehst, durch schwierige Zeiten. Aber wenn du durch Kampf, Anfechtungen und Schwierigkeiten hindurch gehst und du das erkennst und es vor dem Herrn bringst, zeigt es was? Dass der Geist in dir am Wirken ist. Und dieser Mahl gehört dir. Wenn es dir aber egal ist, wenn du es ignorierst, wenn du meinst, ein doppeltes Leben führen zu können, dann lass diese Mahl vorübergehen. Aber wenn du in diesem Kampf bist, weil du willst und der Geist redet zu dir, nimm diese Mahl. Und so wollen wir es kurz, jeder für sich, prüfe dich selbst. Jeder für sich alleine in der Stille. Und ich werde dann noch ein Gebet sprechen. Ja, aber Vater, danke für deine Liebe, welche du uns offenbart hast durch deinen Sohn, Jesus Christus. Diese Liebe zu uns verlorenen Menschen, welche wir so klar dort am Kreuz von Golgatha sehen. Es war deine Liebe zu uns, deine so große Liebe, dass du den Zorn, den wir verdient haben, die Strafe, den wir verdient haben, der kam über deinen Sohn, Jesus Christus. Danke, Jesus, für den Weg, der du gegangen bist, bis hin zum Kreuz von Golgatha, wo du unsere Schuld, unsere Strafe, all dies, was wir verdient haben, hast du als vollkommener Lamm Gottes auf dich genommen. Dein Blut ist vergossen worden, um uns zu sühnen. Und dafür sagen wir Danke. Danke für Liebe und Gnade. Aber danke, Herr, dass du uns nicht alleine lässt. Du, Jesus, hast gesagt, es ist gut, dass ich gehe, damit der Geist komme, dein Geist, Geist des Vaters und des Sohnes, der in uns wohnt. Und danke, Herr, dass du uns alles gegeben hast, um ein Leben im Sieg zu führen. Dein Geist, die göttliche Waffenrüstung, die macht deine Stärke. Du hast es uns gegeben und wir wollen lernen, es wahrzunehmen, Herr. Und jetzt, wenn wir jetzt als Gemeinde vor dir kommen und dieses Mahl einnehmen, dieser Erinnerungsmahl, Herr, es soll uns zu geistlicher Stärkung dienen. Zur Erinnerung dienen, sodass wir wieder ganz neu fokussiert werden, auf hin, auf eine neue Woche, einen neuen Monat, ein neues Jahr, wo wir ein Leben führen wollen. ganz zu deiner Ehre. Und nicht aus eigener Kraft, sondern durch dies, was du in uns hineingesetzt hast, dein Geist, ein Siegesleben zu führen, zu deiner Ehre. Danke, Herr, dass wir diese Erinnerung jetzt bewusst feiern dürfen. Amen.